Hallo und herzlich willkommen zu Play It Work. Mein Name ist Thorsten Hanschel und ich bin Game- und Level-Designer. In diesem kleinen Podcast treffe ich auch verschiedenste Menschen und spreche mit ihnen über ihren Einstieg in die Games-Industrie.
Für diese Folge konnte ich mit Zoe Groß sprechen. Zoe ist Game-Designerin und eine der Gründerinnen von Spellgarden Games. Wir sprechen über ihr Studium, ihre Arbeit bei Studios Fispin, das Kickstarter-Projekt Cartomancy Anthology und Programmiermagie. Hallo Zoe.
Hi, danke, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du hier bist, ja. Du bist jetzt Game Designerin bei Spellgarden Games und hast auch vorher schon einige Jahre in der Industrie gearbeitet, aber springen wir doch mal ein bisschen zurück zum Anfang. Wann hat das bei dir alles angefangen? Also wann hast du so überlegt, jetzt möchte ich was mit Spielen beruflich machen?
Und es war, glaube ich, schon 2015, aber da wusste ich noch nicht, dass man das auch studieren kann und wie man da überhaupt in die Branche mit reinkommt. Deswegen habe ich erst 2016 angefangen, Game Design zu studieren, richtig. Auch an der Uni, an der privaten. Und wie ich da hingekommen bin, ist eigentlich ganz lustig, weil meine Mom meinte, dass ich eigentlich mal probieren könnte, Game Design zu studieren, weil ich mich immer so für Storys sehr interessiert habe und auch wie Spiele so aufgebaut sind. Aber ich habe selber zu der Zeit noch nicht so viel gespielt gehabt, weil wir selber keine Konsolen hatten und auch keinen PC. Und bin dann durch meinen ersten Freund darüber gekommen. Und da konnte ich dann bei ihm halt immer spielen und bin dann so langsam da reingedriftet. Und genau, ich habe auch sehr viel gemalt früher noch und auch gerne halt einfach ein bisschen geschrieben.
Also da muss ich jetzt, glaube ich, ein bisschen elaborieren. Deine Mom hat dich dazu gebracht? Also ich glaube, meinen und vielen anderen wird das auch so geben. Meine Eltern muss ich erstmal erklären, was ich da genau jetzt studieren möchte. Wie ist deine Mom denn da auf den Trichter gekommen?
Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Also sie kam irgendwann mal auf mich zu und meinte so, ja, du machst doch so gerne was mit Stories und Spielen findest du ja auch ganz interessant, auch wenn ich das zu dem Zeitpunkt halt noch nicht so viel gemacht hatte. Und dann meinte sie, ja, ich habe gesehen, dass man das irgendwie auch studieren kann. Vielleicht solltest du dich da einfach mal bewerben und schauen, was passiert. Und dann war ich so,
Mega cool, also auch voll aufgeweckt irgendwie und weiß ich nicht, also ich kenne das so zumindest, ich weiß nicht, ob wir gleich alt sind, aber meine Elterngeneration, die sind noch nicht so super technikaffin, also jetzt auch nicht komplett lost, aber ich glaube, da wäre das nicht passiert, aber umso cooler, dass es dann, ja, deine Mom dich da so in die Richtung geschubst hat. Wie lief das denn dann genau an? Hast du direkt dich in Berlin da umgeguckt und sich dann für deine Uni entschieden oder gab es da so einen Auswahlprozess? Wie lief das ab?
Ich habe mich ehrlich gesagt erst in Berlin umgeschaut, weil ich ja da auch wohne und da habe ich auch noch bei meiner Mom gewohnt zu dem Zeitpunkt. Und dann wollte ich erst mal schauen, was es so für Möglichkeiten in Berlin halt gibt, damit ich nicht umziehen muss und dann selber eine Wohnung bezahlen muss, weil man ja als Studentin nicht so wirklich viel Geld hat. Und bin dann auf die HTW gekommen und auf die BTK, die jetzt ich weiß gar nicht mehr genau, wie die heißt. Die hat sich immer so geändert vom Namen. UE einfach. Oder University of Applied Science Europe. Genau, so heißt die. Und dann war noch eine dritte Ausbildung zu Game Design noch im Bilde. Aber das habe ich dann im letzten Moment doch noch zurückgezogen, weil die ein bisschen teurer war und auch privat. Und ich habe mich dann einfach bei der BTK, also früher BTK, beworben mit einem Schreiben, also wo ich halt direkt die Story und das Ganze, also es war eigentlich ein Game-Design-Dokument, womit ich mich beworben habe, das irgendwie 20 Seiten lang war, wo ich einfach das Spiel beschrieben habe und was da alles passieren kann, sogar mit Textauszügen und so romanmäßig runtergeschrieben, manche Teile. Ja, genau. Und
Ich wollte nur sagen, voll cool. Hast du dir das nochmal angeguckt? Ich habe mir letztens selber meine eigenen Bewerbungssachen nochmal angeguckt und geschaut, was sich da so getan hat, qualitativ. Hast du das im Kopf, was du da genau gemacht hast?
Ja, also der Ursprung von der Idee war ziemlich cool, aber es ist sehr schlimm zu lesen. Also ich würde es mir nicht nochmal durchlesen wollen. Es ist immer so Fremdscham von sich selber.
Finde ich aber auch eigentlich immer ganz gut, weil wenn es immer noch die gleiche Qualität der Arbeit wäre, dann hätte man ja auch irgendwie in der Zwischenzeit sich irgendwie nicht weiterentwickelt. Das ist eigentlich ein guter Indikator dafür, dass man Progress macht, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Also allein die Story ist schon so eine 0815-Story, die würde ich jetzt nicht mehr schreiben. Die ist halt einfach langweilig. da habe ich schon sehr viel gelernt, auf jeden Fall.
Gab es da einen Themenvorschlag, oder an das man sich halten musste bei der Bewerbung? Oder war das so eine offene Bewerbung, wo man einfach irgendwas hingeschickt hat, wo man sich dachte, das könnte die interessieren oder wie das funktioniert?
Nee, das war eine offene Bewerbung. Also ich hätte alles abgeben können. Ich hätte auch ein Spiel selber machen können, auch ein Brettspiel oder Kartenspiel oder irgendwelche 3D-Sachen oder was zeichnen. Also das wäre da egal gewesen. Da kann man echt alles abgeben. Und da sind noch nicht mal immer Game Designer Dozenten dabei, die dann deine Sachen anschauen. Also es können halt auch welche aus der Fotografie sein oder aus der Illustration. Und die sagen dann halt einfach, ob sie es gut finden oder nicht.
Und wie lief denn das Studium so ab? Also ich denke mal, Regelstudienzeit, 6, 7 Semester und wahrscheinlich einen praktischen Teil, oder ist das noch ein bisschen anders?
Nee, genau. Also 7 Semester Regelstudienzeit, im 5. Semester ist da ein Praktikum. Und in den ersten 2 Semestern hat man so das breit gefächerte Spektrum, also wo man halt wirklich erstmal alles lernt, die Grundlagen vom Programmieren, dann halt ein bisschen Zeichnen, 3D und auch Game Design. Und ab dem 3. Semester konnte man sich dann entscheiden, in welche Richtung man eher gehen wollte. Also da konnte man immer 2 Themengruppen pro Semester auswählen. Und ich habe da meistens Programming und Game Design genommen und einmal auch Art und Game Design. Und dann war das andere halt komplett aus dem Fenster. Und dann musste man das nicht mehr anfassen.
Das heißt, du hast da auch keine Favorites, also außer wahrscheinlich Game Design, weil das ja auch das ist, was du jetzt machst. Aber machst du auch Programmieren und Art, oder hast du da irgendwie noch einen Schwerpunkt, der in die eine oder eine andere Richtung kommt?
Nee, nicht wirklich. Also ich mache eigentlich nur Game Design. Ich wollte ein bisschen programmieren können, aber Programmieren ist wirklich schwer, deswegen probiere ich gerade Playmaker zu lernen, weil das ein bisschen einfacher ist. Ich verstehe Programmieren, ich kann es auch lesen, aber selber was schreiben kann ich nicht. Aber wenigstens kann ich dann ein bisschen irgendwie was raussuchen, wenn dann mein Programmer irgendwas erklärt, und dann verstehe ich es auch und bin dann nicht ganz ahnungslos. Und bei Art wollte ich halt auch ein bisschen mithelfen können, aber es ist auch nicht so mein Schwerpunkt. Also ich bin lieber in meinem Game Design Pool.
Finde ich aber gut. Also ich glaube, so und da sehe ich auch eine Parallele zu meinem Studium in Köln. Ich sehe das auch so als Trend, dass bei vielen Studiengängen so ist, dass man, selbst wenn man schon mit einer Spezialisierung startet, also sagt man, hier, ich möchte Game Design machen oder ich möchte Programming machen, dass man so ein bisschen ins kalte Wasser am Anfang geworfen wird und alles so ein bisschen lernen muss, weil ich habe das Gefühl, das hilft echt mit der Verständigung zwischen Teamkolleginnen in der Zusammenarbeit und so ein bisschen zu verstehen, was die andere da gerade macht, kann auf jeden Fall nicht schaden, glaube ich.
Ja, das denke ich auch. Also wir hatten da auch manchmal Fälle bei uns, die halt wirklich nur Art gemacht haben und dann keine Ahnung hatten, wie man Unity überhaupt öffnet oder ein Prefab macht oder irgendwas in Unity. Da war dann die Angst manchmal ein bisschen groß, und bei denen, die es halt wirklich alles so mitgemacht haben, ging es auch sehr viel besser.
Hast du denn da aus der Studienzeit noch irgendwelche Erinnerungen, also schöne Erinnerungen aus der Studienzeit oder irgendwelche Lieblingsprojekte, an die du dich jetzt so ein paar Jahre später so gerne zurückerinnerst, oder wo du sagst, boah, das Projekt, das zeige ich immer noch gerne Leuten, das war total cool?
Also die meisten Projekte waren halt Studienprojekte, wo man sich denkt, oh Gott, was haben wir da gemacht? Aber ehrlich gesagt haben wir ein Projekt, das habe ich auch mit Mascha zusammen gemacht, die ja dann wahrscheinlich auch in einem Podcast mit auftritt.
Wer weiß, wer weiß. Tage.
Das heißt Zalost. Das war auch mit einer anderen Freundin noch zusammen, und das haben wir zu 5 gemacht. Und da geht es um ein kleines Mädchen, das halt die verschiedenen Stufen der Trauer durchläuft. Und da gibt es dann halt so märchenmäßig aufgebaut. Da haben wir sogar ein eigenes Märchen zugeschrieben, was dann vorgelesen wird. Da hat meine Mutter sogar das aufgenommen und vorgelesen.
Okay.
Ja, voll süß. Es ist auch echt schön. Also es hat so einen richtig krassen Low-Poly-Style. Und das war das erste Mal, wo wir wirklich das Spiel von vorne bis hinten so gemacht haben, dass es uns gefällt. Also es hat natürlich immer noch so Sachen, wo man sich denkt, da hätten wir mehr Zeit gebraucht. Aber es ist wirklich, ich bin stolz drauf immer noch, dass wir das geschafft haben.
Super schön. Kann man sich das irgendwo noch angucken, oder ist das mittlerweile lost in...
Muss ich noch mal schauen. Also vielleicht gibt es noch auf itch.io, aber ich kann ja mal einen Link raussuchen, ob es noch da ist und es dir dann nachher schicken.
Hört sich auf jeden Fall super spannend an. Ich finde das total cool, wenn man so solche Frameworks wie halt diese Stufen der Trauer oder andere Sachen als Game quasi ludifiziert, weiß ich nicht, da sagt man das so, und so ein bisschen versucht, auf neue Art und Weise erfahrbar zu machen. Das scheint sich ja dann auch, ein kleines Foreshadowing, so ein bisschen auf spätere Sachen bei dir in der Entwicklung auszuprägen. Also mit den Arcana aus dem Tarot-Deck, das ist ja jetzt nicht komplett was anderes.
Ja, das stimmt. Da geht auch der Kickstarter bald zu Ende.
Da können wir auf jeden Fall gleich, glaube ich, noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Jetzt würde mich noch interessieren, du hast ja, bevor ihr mit Spellgarden gestartet habt, jetzt vor nicht allzu kurzer Zeit, 2, fast 3 Jahre bei Studio Fispin gearbeitet. Wie ging das da denn los? Wie bist du vom Studium quasi zum Studio gekommen?
Das ging los mit dem Praktikum. Also ich habe richtig lange nach einem Praktikumsplatz gesucht und wollte eigentlich auch nicht aus Berlin raus, weil es halt gemütlich ist, dann nicht sich noch für ein halbes Jahr eine Wohnung suchen zu müssen, und habe aber nichts gefunden. Und dann habe ich halt gesehen, dass Fitzbin für Ludwigsburg halt einen Praktikumsplatz anbietet im Game Design. Und dann dachte ich so, okay, ich möchte jetzt einen Praktikumsplatz haben, ich möchte nicht irgendwie ein anderes Semester vorziehen, ich bewerbe mich jetzt einfach. Und wenn es klappt, dann finde ich schon eine Wohnung und das wird schon irgendwie. Und dann wurde ich angenommen. Und dann musste ich nach Ludwigsburg ziehen für ein halbes Jahr.
Verdammt, aber es ist auch nicht so weit von Berlin, oder? Oder ist das super?
Das ist in Stuttgart, also direkt an Stuttgart dran. Das ist 6,5 Stunden mit dem Zug.
Ach du Scheiße. Mhm. Okay, ja gut, das ist doch noch ein Stückchen weiter. Ich hatte das in meinem Kopf, war das irgendwie noch so in der Ecke, aber nee.
Nee, aber es ist auch ganz schön hier. Also ich wohne jetzt auch sogar hier.
Ach so, du bist sogar da geblieben.
Mhm. Also ich bin zurückgekommen nach dem Praktikum und bin dann im ersten Jahr, als es auch mit Corona angefangen hat, bin ich hergezogen.
Und nach dem Praktikum bist du dann aber auch so weiter bei StudiFIS bin verblieben, oder? Du hast da eine Werkstudentenstelle.
Ja, genau. Ich habe dann 2 Tage die Woche bei FITSPIN gearbeitet und den Rest halt meinen Bachelor gemacht.
War das so ein flüssiger Übergang, wo man gesagt hat, so die Zoe, die ist jetzt hier so gut eingearbeitet, die wollen wir gar nicht gehen lassen? Oder war das nochmal irgendwie, hast du da nochmal nachgefragt oder wie lief das genau ab?
Nee, ich wollte nachfragen. Ich war so, okay, wenn Ende der Woche nichts kommt, dann frage ich einfach mal nach, ob ich nicht doch als Werkstudentin bleiben kann, auch dann halt in Berlin. Hm. Und in der gleichen Woche kam dann unser Producer auf mich zu und meinte, ja, wir haben da nochmal mit allen gesprochen und die wollen dich unbedingt behalten, weil wir wollen hier keine neue Praktikantin als Game Designer, weil du halt schon so gut bist und dich muss man auch nicht mehr einarbeiten. Und dann war halt die Entscheidung, lieber ein halbes Jahr eine Game Design Praktikantin oder ein Praktikant, der halt nochmal eingearbeitet werden muss und nur ein halbes Jahr da bleibt, aber dafür Vollzeit, oder ob ich dabei bleiben kann, aber dann nur 2 Tage die Woche. Und da meinten die haben sich alle einstimmig dafür entschieden, dass ich dabei bleiben soll.
Ach, mega schön. Das ist ja auch nochmal ein toller Beweis quasi dafür, dass man da gute Arbeit gemacht hat im Praktikum und nochmal so eine schöne Anerkennung, oder?
Ja, ich habe mich auch richtig gefreut. Das war richtig schön.
Super. Und dann war das gleiche Szenario, als du dann fertig mit dem Studium warst, dass sie gesagt haben, ja, okay, komm direkt rüber, oder wie war das?
Nee, es war sogar schon zur Praktikumszeit, wo sie meinten, ja, wie lange musst du eigentlich noch studieren, weil wir wollen dich direkt einstellen.
Mega gut.
Ja, und dann war es halt irgendwie keine Absprache mehr, ob ich danach dann bei denen arbeiten will oder nicht, sondern es war halt direkt, okay, wenn du fertig bist hier, kannst du dann anfangen zu arbeiten.
Kannst du ein bisschen was zu deinen Aufgaben bei FISBIN erzählen? Du hast ja gesagt, Game Design, gab es irgendwie noch eine weitere Spezialisierung oder hast du so ein bisschen von allem was gemacht? Wie sah da dein Arbeitsalltag aus?
Ich habe eigentlich von allem irgendwie was gemacht, weil wir keine große Firma waren. Also jetzt sage ich immer noch wir. Weil FITSPIN ja keine große Firma ist. Da sind ja keine 500 Leute, sondern es waren immer so um die 18 bis 25, je nachdem, wie viele Praktikanten dabei waren. Also hatte man wirklich einen großen Arbeitsbereich, was man alles machen kann. Also es ging bei Minute of Islands zum Beispiel, haben wir erst einen Prototypen gemacht, wo es halt darum ging, um irgendwelche Puzzle zu designen, die letzten Endes nicht wirklich alle reingekommen sind, weil es dann doch einen anderen Schwerpunkt genommen hat. Aber halt in die Richtung und dann auch die Sachen zu skripten, also wirklich die ganzen Events reinzubauen ins Spiel. Und das Level-Design haben wir auch gemacht. Da habe ich auch mitgearbeitet, dass halt so verschiedene Etagen zusammengebastelt wurden, erstmal einzeln und die wurden dann halt erstmal getestet, ob das Spaß macht, da lang zu laufen, und im Endeffekt wurden dann von diesen einzelnen Parts mehrere zusammengepuzzelt und die dann ins Spiel gebracht, damit halt auch alles so Spaß macht. Und ansonsten habe ich auch Kamerafahrten zum Beispiel gemacht oder irgendwie die Logik mit ins Spiel reingebracht, wenn man das halt skripten musste. Also es war echt viele unterschiedliche Sachen. Und später habe ich zum Beispiel auch an Kinder-Apps mitgearbeitet, weil FITSPIN macht ja auch die Elefanten-App. Da war ich sogar dann irgendwann einzige Game-Designerin und habe dann noch mit einem Programmierer und einer Artistin zusammen an dem Spiel gearbeitet und musste das dann halt auch managen, also auch Scrum-Master machen sozusagen ein bisschen und halt schauen, was müssen wir jetzt nächste Woche machen und wie lange geht der Sprint. Also es war wirklich ein sehr weites Feld.
Hört sich an, als ob man da auf jeden Fall viel mit aus dem Praktikum und dann später auch mit rausgenommen hat. Also das sind ja super viele verschiedene Felder, wie du schon sagst. Gab es da eine große Diskrepanz zwischen Studium und Arbeiten? Also ich habe das von vielen gehört und auch selber so ein bisschen gemerkt, ja schon was anderes ist, so eine andere Arbeitsrealität, wenn man dann mal wirklich in einer Firma sitzt und da 8 Stunden, 5 Tage die Woche an einem Projekt arbeitet. Gab es da große Unterschiede, die du feststellen konntest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß noch, wo unser Dozent das erste Mal meinte, im zweiten Semester, okay, wir werden jetzt einfach jede Woche uns mal, eigentlich jeden Tag, uns aufstellen und sagen, was wir jetzt gemacht haben an dem Spiel. Und ich war so, hä, wer macht denn sowas? Also warum soll man das machen? Und jetzt ist es halt Standard, dass man ein Daily hat jeden Tag und sagt, was man gemacht hat und was man heute noch macht. Das war eigentlich ganz lustig, weil unser Dozent hat sehr viele Sachen gesagt, die gemacht werden in Spielestudios. Und jeder war so, ja, nee, müssen wir jetzt nicht machen hier im Studium. Das ist halt nicht nötig, weil wir so klein sind und so wenig Projekte machen. Aber an der Projektzusammenarbeit ist es auf jeden Fall sehr viel besser im Studium. im Studio, nicht im Studium, weil da alles sehr viel geordneter ist und ein bisschen, da wissen die halt schon, wie es weitergeht. Also nicht jeder und nicht immer in jedem Studio, aber es ist auf jeden Fall ein bisschen geordneter, habe ich das Gefühl. Und man weiß, welche Rolle man hat.
Studierende sind da so, tendieren da gerade gefühlt nochmal in den ersten Semestern so ein bisschen zum chaotischen Arbeiten, habe ich auch das Gefühl. Aber die Realität holt einen dann irgendwann ein und man merkt, okay, man muss so ein bisschen Struktur reinbringen, damit das was am Ende wird oder halt nicht.
Ja, genau. Aber das hat man auch durchs Praktikum dann gelernt und dann konnte man es auch ins nächste Semester mit reinbringen. Das war auch ganz gut.
Das ist echt ein guter Punkt. Also das kann ja echt so ein großer Sprung sein. Und dann, wenn man das nächste Semesterprojekt macht, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei uns gab es nach dem Praktikum noch ein paar Uni-Projekte, die man machen musste. Und man hat schon gemerkt, dass die Leute, die dann zurückgekommen sind, aus dem Praktika nochmal echt mehr Knowledge, ein bisschen mehr Mindset, wenn man es so sagen möchte, haben und da ein bisschen fast schon professioneller rangehen. War das bei euch ähnlich so? Gab es da noch Projekte danach?
Ja, wir hatten sogar noch zwei Projekte. Also einmal das sechste Semesterprojekt und dann halt das Bachelorprojekt. Aber man kann auch sagen, im sechsten Semester haben wir halt nicht nur mit Leuten zusammengearbeitet, die gerade aus dem Praktikum kamen, sondern auch aus dem dritten und vierten Semester, weil es dann irgendwie so ein bisschen durchgemischt wurde. Und dadurch ging es ein bisschen verloren, weil es sehr viel mehr Dritt- und Viertsemester gab als Leute, die gerade aus dem Praktikum gekommen sind. Und dann wurde man so ein bisschen überhäuft von Leuten, die halt nicht so viel Ahnung hatten. Und es war dann auch ein bisschen anstrengend, halt jedem das zu erklären, warum man das jetzt so machen möchte.
Das ist aber auch interessant. Also ihr habt dann ein Semesterprojekt, wo nochmal alle Studienkurse durcheinander gemischt werden? Oder, weil bei uns war es zum Beispiel so, dass die wirklich immer nur innerhalb eines Semesters war. Es gab da so ein paar Leute, die auch mal irgendwie ein Semester höher mitgeholfen haben oder darunter. Aber meistens war das so sehr für sich. Wird das bei euch dann mehr durchgemischt oder war das so ein einmaliges Ding?
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie es danach gemacht wurde. Aber unser Studiengang hat sich halt immer jedes Jahr verändert. Weil der halt noch ziemlich jung war und die noch nicht so Ahnung hatten, was wir jetzt wie machen wollen. Und dadurch war am Anfang das immer nur in dem Jahrgang unter sich, dass man dann ein Spiel gemacht hat. Und dann irgendwann wurde es halt so ziemlich groß aufgeteilt, dass man halt auch mit den Übersemestern oder Untersemestern was machen musste. Und dann auch aus anderen Studiengängen sogar, weil wir ja mehrere Kunststudiengänge hatten, auch Kommunikationsdesign und Illustration. Dann konnten da auch Leute mit reinkommen, weil als Wahlpflichtfach und dann halt mithelfen. Aber es haben nicht so viele gemacht.
Schade eigentlich. Also das finde ich auch ganz cool, wenn dann Leute aus anderen Disziplinen nochmal mit ans Projekt kommen. Das kann nochmal einen tollen externen Input geben.
Ja, das auf jeden Fall. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass die Game Designer an unserer Uni so ein bisschen angeschaut wurden, wie, oh Gott, was machen die denn? Also Illustration ist das Höchste oder Fotografie ist das Höchste oder Kommunikationsdesign ist das Höchste, aber Game Designer... Nur die Motion-Designer waren dann, oder Designerinnen waren dann so ein bisschen, das klingt interessant.
So ein bisschen näher dran, ne? Ja.
Ja,
ja, super cool. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, du weißt nicht, wie es ist mittlerweile. Das ist gut, dass man das nochmal dazu sagt, auch mit anderen Leuten, die im Podcast da waren. Ist es immer so eine Sache, man erzählt dann so ein bisschen aus Nähkästchen, aber weil, wie du schon sagtest, deine Uni noch oder der Studiengang noch recht frisch ist und das eigentlich ja fast schon für alle in Deutschland gilt, also gibt ja nur so ein paar wenige, die schon noch länger da sind, die ändern sich alle total viel und da kann alles schon wieder über anders sein, wenn man jetzt anfängt zu studieren, das nur so als Disclaimer,
ja.
Aber gut, dass du es auf jeden Fall gesagt hast.
Ja, also man muss auch echt schauen, ob man sich das leisten möchte, weil die Uni ist auch echt nicht günstig. Ich glaube, wir hatten noch Glück, weil bei uns war der Satz noch ein bisschen niedriger, aber ich habe irgendwie gelesen, dass es jetzt schon 700 € pro Monat kosten kann.
Oh, okay.
Ja, das muss man sich halt leisten können irgendwie. Ich habe halt bei meinen Eltern dann noch gewohnt und bin nicht ausgezogen.
Das finde ich ein ganz spannendes Thema und sag ruhig Bescheid, wenn du da nicht so drüber quatschen möchtest, aber das ist ja recht relevant. Also es gibt ja in Deutschland fast doppelt so viele private Unis, wie es öffentliche gibt, die was mit Games machen. Und ich glaube, da stellen sich viele die Frage, wenn sie an einem Punkt sind, wo sie sagen, okay, das möchte ich auf jeden Fall machen, gehe ich jetzt an eine private oder eine öffentliche oder wenn es vielleicht nicht geklappt hat, an der einen gehe ich zur anderen. Kann man da so pauschal sagen, oh, das hat sich jetzt gelohnt oder würdest du sagen, boah, würde ich nicht noch ein zweites Mal machen? Kannst du dazu was erzählen oder?
Boah, ich weiß nicht. Also es gibt ja auch sehr viele andere Arten, wie man gut in Games-Firmen so reingehen kann. Also man kann sich das ja auch theoretisch alles selber beibringen. Man muss dann halt nur auch dranbleiben. Also wenn man halt wirklich das kann und dranbleibt und dann für 1-2 Jahre einfach mal seine eigenen Games macht, dann würde ich sagen, dann macht es mehr Sinn, als an so eine private Uni zu gehen, die dann 700 € pro Monat kostet. Da kann man sich das irgendwie anders auch zusammen basteln.
Ja.
Ja, aber, achso.
Nee, doch ruhig.
Ich wollte nur sagen, dass unsere Uni war halt noch vom Bachelor, vom BAföG noch anerkannt. Also man konnte auch noch Geld kriegen. Aber ich musste nebenbei trotzdem noch arbeiten, damit ich es mir leisten konnte. Also da gab es auch mehrere, die dann 2 oder 3 Jobs nebenbei gemacht haben.
Das finde ich immer ganz schwierig. Auf der anderen Seite kenne ich auch genug Leute und ich gehöre auch dazu, die auch bei einer öffentlichen Uni noch nebenbei arbeiten mussten. Also ich finde, das hast du aber ganz schön gesagt. Also man kann es ja auch irgendwie ohne schaffen. Ich glaube aber auch, dass auf einer anderen Seite Uni vielen Leuten viel gibt, gerade auch so andere Leute kennenzulernen, die mit denen man was dann zusammen machen kann und vielleicht auch so ein bisschen Struktur gibt.
Ja, das auf jeden Fall. Und diese ganzen Events muss man sich auch selber raussuchen und die Uni gibt einem da so ein bisschen die Hand, dass man da so hingehen kann. Ja. Das ist auch ganz praktisch. Also Games Week Berlin zum Beispiel, da sind wir dann auch durch die Uni hingekommen. Da gab es auch sowas, das wir gemacht haben, das hieß Devolution. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst.
Ich war da.
Ja, okay. Stimmt.
Ich muss aber, glaube ich, einmal erklären für die Zuhörer, die jetzt nicht auf Amaze oder auf der Games Week waren, was das genau ist.
Ich weiß gar nicht mehr, ob das noch stattfindet. Ich glaube, das ist gerade noch so in der Besprechung, ob es weitergeht. Aber da ging es halt darum, dass ein Spiel auseinandergenommen wurde und dann in den verschiedenen Entwicklungsstadien ausgestellt wurde. Also zum Beispiel, wie war der erste Prototyp und wie wurde es dann weiterentwickelt und wie sieht es jetzt am Ende aus? Und da gab es dann auch Führungen von den Leuten, die halt an dem Spiel mitgearbeitet haben. Und die haben dann über ihr Spiel gesprochen. Und manchmal hatten wir nur ein Spiel, zum Beispiel Superhot hatten wir einmal. Auch in VR-Version dann noch zusätzlich. Wir hatten auch Ape Out dabei oder Hidden Folks. Genau, also so kann man sich es ein bisschen vorstellen. Aber wir haben auch noch eine Website dazu. Also da kann man auch noch mal nachlesen, wenn man ein bisschen mehr dazu lesen will.
Die muss ich auf jeden Fall nachher mal raussuchen und in die Description packen. Finde ich nämlich ein super cooles Projekt, weil man bei so vielen Medienprodukten irgendwie immer so das Endprodukt sieht und sich denkt, oh mein Gott, das müssen irgendwie Elfen oder Zauberer gemacht haben, weil das irgendwie so unwirklich wirkt, dass das mal so in Arbeit war. Und total spannend dann zu sehen, wie so das Stück für Stück durch Iterationen von einem Prototypen, der meist ja total anders aussah, als das Endprodukt dann halt irgendwann zu einem fertigen Spiel wurde. Also fand ich eine super coole Sache. Muss ich auf jeden Fall nachher mal raussuchen.
Ja, gerne. Ist auch immer sehr spannend zu sehen. Man hat ja auch dann die ganzen Logs bekommen, irgendwie von SourceTree, was ja immer dazu geschrieben wurde.
Und Stimmt.
Da hat man auch manchmal gesehen, wenn es schwierige Phasen waren gerade und dann die Logs halt dementsprechend ausgefallen sind.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das können wir bei uns nie machen, weil meine Logs teilweise, meine Git-Commits, die darf man, glaube ich, nicht lesen.
Ja, wir haben sie trotzdem bekommen.
Super also. Cool. Auch super spannend, dass so ein Entwickler oder ein Studio da so offen mit umgeht. Das ist ja schon so ein bisschen sich so die Blöße geben und mutig sein.
Ja, das stimmt. Da sind manchmal echt Sachen geschrieben, wo man sich denkt, ah, ja, ich verstehe, warum sich die Person so gefühlt hat, aber öffentlich machen würde ich es auch nicht.
Hast du da dann, also du sagst schon, du weißt gar nicht, ob das noch weitergeht. Ich hoffe sehr, sehr, dass das nächstes Jahr mit der Amaze vor Ort klappt. Also ich glaube, es gab dieses Jahr 2021 so eine kleine Veranstaltung, so ein kleines Get-Together, aber dass es nächstes Jahr wieder im großen Stile läuft und dass man dann wieder mal Berlin fahren kann und da die ganzen Leute trifft. Hast du da irgendwie über die Corona-Zeit so die Lust dran verloren oder sagst du, du kannst auch kaum noch erwarten, dass mal wieder was stattfindet?
Einerseits kann ich es kaum nicht erwarten. Andererseits ist man jetzt auch so ein bisschen in seiner Comfortzone, dass man nicht mehr zu so großen Treffen gehen muss. Und wenn man dann doch mal so eine große Menschenmenge trifft, dann denkt man sich so, oh Gott, ich will hier nicht sein. Ich würde lieber gerne wieder alles online machen und dann schnell wieder gehen können, einfach indem man den Browser ausmacht. Ja.
Kann ich auf jeden Fall verstehen. Das ist ein großer Zwiespalt, der, glaube ich, da an vielen Menschen herrscht gerade.
Mhm. Aber man kommt sehr viel einfacher in Gespräche. Also das fand ich immer sehr entspannt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte so ein bisschen das Problem oder fand es ein bisschen schade, dass man gerade ganz viele Leute kennengelernt hat über die Jahre und mit denen dann irgendwie befreundet ist, aber auch nicht so, dass man sich jetzt irgendwie anrufen würde oder in eine andere Stadt fährt, um sich zu treffen. Und dann waren diese Veranstaltungen immer so gute Ausreden, um mal wieder mit Leuten zu quatschen, die man lange nicht gesehen hat. Und das ist jetzt irgendwie ausgeblieben. Das fand ich immer ganz schade und habe eine große Hoffnung auf nächstes Jahr.
Das stimmt auf jeden Fall. Also da hat man echt immer Leute getroffen, die man dann seit einem Jahr mal nicht mehr gesehen hat, aber immer wieder gut reden kann. Oder halt in Kontakt kommt, so wie wir jetzt beide, ne?
Genau, ja. Ja. Aber super, auf jeden Fall schön, dass du es erwähnt hast. Ich finde das immer eine coole Aktion mit Devolution. Aber lass uns doch mal nochmal einen nächsten Schritt gehen auf den Karrierepfad von Studio Fispin zur Gründung von Spellgarden Games. Wie ist es dazu gekommen und was für eine Motivation steckt jetzt dahinter, ein eigenes Studio zu gründen?
Ja, ich weiß gar nicht, wie weit ich da ausholen darf, weil es gab so ein paar Komplikationen und dadurch sind mehrere Leute bei Fitspin, also mussten mehrere Leute gehen gelassen werden. Mhm. Ungefähr 5 oder 6, glaube ich. Und dann ist es ja immer so ein Domino-Effekt, dass dann auch Leute kündigen. Und wir wussten ehrlich gesagt gar nicht, was wir jetzt genau machen sollen. Also ich war so, dann ziehe ich jetzt wieder nach Berlin zurück und schaue mich da um nach einem anderen Job. Und dann kam aber eine Freundin auf uns zu und meint so, ja, ich habe übrigens eine Idee für ein Spiel und irgendwie wäre das doch interessant, wenn wir ein Studio gründen. Und warum sollte man es nicht machen? Wir sind jetzt gekündigt worden oder sie hat gekündigt selber, weil sie keine Lust mehr hatte. Mhm. Und war so, ja, wir können es ja einfach mal versuchen. Dann bewerben wir uns für die Förderung hier in Baden-Württemberg und schauen, was passiert. Und wenn wir sie nicht kriegen, dann bewerben wir uns halt für einen anderen Job. Und wenn wir sie kriegen, dann wäre es richtig krass und dann machen wir unser Spiel. Und ja, das war eigentlich alles so, okay, dann probieren wir es jetzt einfach. Das kann schon passieren, wir haben gerade keinen Job. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt extra kündigen oder so.
Finde ich eigentlich eine ganz, ganz coole Art und Weise, so aus so einer Situation dann echt was Cooles auch draus zu machen und zu sagen, komm, wir ergreifen jetzt die Chance und nutzen das. Mhm. Und Spoiler, ist es ja, wenn ich das richtig verfolgt habe, hat sich das auch erfüllt und ihr habt Funding bekommen.
Ist ja,
das
genau.
Richtig?
Ja.
Gratulation.
Dankeschön.
Super, super cool. Und damit habt ihr dann, glaube ich, auch schon direkt mehrere Projekte am Laufen. Habt ihr ein kleines Spiel vorweg oder in einem Game Jam schon zusammen gemacht? Magst du da was zu erzählen?
Ja, kann ich gerne machen. Also das war eigentlich nur so, Katrin ist ziemlich gut auf Twitter unterwegs und hat halt gefunden, dass es so eine Game Jam gibt, wo man sogar Geld gewinnen kann. Von der INGD, glaube ich. Ja. Und dann war es so, okay, dann machen wir jetzt einfach mal 1,5 Wochen was da dran und machen ein kleines Spiel. Und haben da ja dann sogar den ersten Platz gewonnen und damit nochmal ein bisschen Förderung für unser Studio. Mhm. Und das ist halt so ein kleines Pixelspiel von unserer Artistin Sophie, weil sie sehr gut pixeln kann, dass wir jetzt auch in diesem Stil weitermachen werden. Und da kannst du halt so deine Nachbarn kennenlernen auf so einer Insel, wo halt die halt nur aus so einem Haus besteht mit mehreren Etagen. Und du musst den letzten Wunsch von eurem Hausmeister erfüllen und den Schlüssel finden, damit du nach oben aufs Dach kannst. Und es ist so ein bisschen sehen, dass die anderen auch alle Probleme haben und nicht nur du selbst. Hm. Und dass man sich gegenseitig so ein bisschen helfen kann.
Hört sich auf jeden Fall super wholesome an. Wer sich das Spiel anguckt, wird auch direkt sehen, du hast ja schon gesagt, der Pixel Art-Stil ist sehr, sehr cute. Mhm. Und den kann man auch direkt einfach spielen. Ne? Das gibt es auf itch.io, kann man sich einfach runterladen, wenn ich es richtig gesehen habe.
Ja, man kann es sogar im Browser spielen. Also
ach, mega.
Runterladen. Ja. Ist auch for free, also man muss nichts bezahlen.
Packe ich auf jeden Fall auch, sage jetzt schon mal den Link in die Beschreibung, dann könnte ich das angucken. Und ansonsten würde mich noch interessieren, jetzt wo ihr quasi so ein fresh Start habt mit der Firma, gibt es irgendwelche Sachen, die ihr als, also ihr seid zu dritt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
Ja, genau.
Und seid auch alle drei GründerInnen, also ist jetzt nicht irgendwie nur eine Chefin und der Rest Mitarbeiter, sondern ihr seid alle gleich. Mhm. Gleich auf, genau.
Ja.
Gibt es da irgendwas, was ihr anders machen wollt oder ausprobieren möchtet, jetzt wo ihr euer eigenes Studio habt?
Also wir wollen auf jeden Fall nicht so schnell wachsen, weil das war immer sowas, oh Gott, wenn man schnell wächst, dann braucht man mehr Projekte und wenn man mehr Projekte braucht, dann braucht man wieder mehr Leute und wenn man mehr Leute braucht, dann braucht man wieder mehr Geld und das ist dann wieder so ein, das baut sich so aufeinander auf und ist so ein bisschen wackeliges Kartenhaus mäßig. Mhm. Deswegen wollen wir erstmal so klein bleiben, wie wir jetzt gerade sind. Wahrscheinlich werden wir dann ab nächsten Jahr noch einen Programmierer dabei haben, also dass wir zu viert sind. Und dann halt 2 ProgrammiererInnen, eine Artistin und eine Game Designerin. Und ansonsten soll halt alles sehr transparent sein. Und wir wollen auf jeden Fall nicht crunchen, weil das auch immer so ein Schmerzpunkt ist. Und wir haben uns gesagt, dass wir keine 40-Stunden-Woche machen wollen. Auf jeden Fall keine 40-Stunden-Woche nur an einem Spiel arbeiten, sondern halt uns das selber aufteilen können. Katrin macht zum Beispiel gerne also Social-Media-Sachen auch. Sie baut jetzt gerade ihr eigenes Instagram auf und macht auch TikToks. Und Sophie macht ein paar Videos, wie sie halt voxelt oder pixelt. Und ich wollte da auch ein bisschen was Eigenes anfangen. Also, dass wir das so ein bisschen auffächern und halt nicht 40 Stunden in der Woche an einer Sache arbeiten und dann irgendwann blind werden auf die ganzen Fehler, die wir da gemacht haben oder irgendwie so in die Richtung.
Kannst du das nochmal ein bisschen Detail erklären? Heißt das, ihr macht irgendwie eine 35- oder 30-Stunden-Woche, wo ihr für die Firma arbeitet und dann nebenbei noch was selber? Oder ist es schon eine 40-Stunden-Woche für die Firma, aber ihr arbeitet nicht pure 40 Stunden nur an dem einen Videospiel?
Das müssen wir noch ein bisschen besprechen. Also ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber wir sagen auf jeden Fall, wir machen keine 40 Stunden an dem einen Spiel. Und wie genau sich das dann aufteilt, müssen wir nochmal im Detail besprechen. Aber da ist es auch gerade alles in der Mache von der Gründung her, weil wir ja noch nicht offiziell gegründet sind, sondern wir sind gerade noch in der Gründungsphase, weil das alles noch beim Notar ist und das braucht ja alles ein bisschen.
Ja, der Papierkram ist mal so ein bisschen.
Ja, genau.
Ja, aber finde ich super, super cool. Ich habe ein paar Freunde, die auch vor ein, zwei Jahren in die Berufswelt eingestiegen sind, teilweise nicht mal in der Videospielindustrie und auch direkt von Anfang an gesagt haben, man nimmt nur einen Job an, wenn ich eine 35-Stunden-Woche arbeiten kann. Mhm. Ich finde es ganz spannend, dass dieses Konzept mal so langsam so ein bisschen hinterfragt wird, weil diese 40-Stunden-Woche ja aus einer Zeit kommt, wo die Welt noch sehr anders getickt hat und ich finde es super cool, wenn man da das so nutzt und das einfach mal testet, ob es nicht auch anders geht.
Ja.
Und vielleicht auch so ein bisschen die eigene Zeit ein bisschen mehr wertschätzt.
Ja, man merkt auch, dass man einfach nicht mehr so kreativ ist, wenn man dann 40 Stunden die Woche bei einem Denkjob ist zum Beispiel oder halt einfach Sachen nicht sieht, die man in einer 4 Stunden, also bei 4 Stunden an einem Tag kann man die runterrattern, dann ist man fertig und ist auch noch so ausgeruht und sieht dann auch noch mehr Fehler, die man halt vermeiden kann, als wenn man dann wirklich 8 Stunden auf dem Bildschirm starrt und dann 10-mal eine Pause macht von 15 Minuten und kurz rausgeht. Das ist ja auch nicht der Sinn der Sache.
Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen was erfahren über das eine Projekt, was wir schon so angeteased haben zu zweit. Und zwar Cartmancy Anthology. Das ist ein Kickstarter-Projekt, das auch gerade noch läuft. Ich weiß nicht, ob es noch läuft, wenn die Folge oben ist. So oder so packe ich es mal auf jeden Fall auch mit in die Beschreibung. Denn aktuell sieht es danach aus, als ob es das Funding bekommt. Es sind, glaube ich, noch 4 Tage und es fehlen gerade, Stand jetzt, noch so 5.000, 6.000 Dollar, was ja nicht so viel ist in Kickstarter-Geld.
Ja, genau. Also wir hoffen auch, dass es funktioniert und dass wir dann gefundet werden. Aber es sind ja nicht nur wir, die dabei sind, sondern es sind halt wirklich 21 verschiedene Teams mit 78 CreatorInnen, soweit ich das verstanden habe, wenn ich jetzt nicht irgendwie die falsche Zahl sage. aber ich glaube so in dem Dreh, genau. Und jedes Team hat eine Major Arcana bekommen, also eine von den hohen Karten aus dem Tarot. Davon gibt es halt 21 Stück. Genau, und wir haben den Mond und machen dann dazu ein Spiel, wie wir halt den Mond interpretieren. Also es geht jetzt nicht direkt um den Mond hier, den man immer sehen kann nachts, sondern einfach um die Interpretation der Karte.
Wie seid ihr denn genau dazu gekommen? Also es ist ja schon was Besonderes, dass man so eine kollaborative Entwicklung quasi hat, auch wenn alle Spiele natürlich für sich selbst wahrscheinlich entwickelt werden, aber dann so zusammen zu so einem Bundle fast schon zusammengefügt werden. Kennt ihr da jemanden aus der Organisation? Wurdet ihr angefragt? Habt ihr euch da gemeldet? Wie lief das?
Das war auch wieder Katrin. Also ich weiß auch nicht, sie hat so magische Twitter-Hände und hat es wieder gefunden. Das wurde ausgeschrieben, also man konnte sich da bewerben. Und wir haben uns dann halt einfach mal da beworben. Die haben auch gesagt, sie wollen eher so ein Diverse-Team haben, wo halt ja jeder mit drin sein kann und dass sie da auch sehr drauf achten werden, dass es halt gut aufgeteilt ist. Und ja, wir wurden angenommen. Es war so, im Nachhinein weiß man nicht mehr, warum man angenommen wurde, aber wir sind froh, dass es geklappt hat.
Und super cool. Also es läuft ja richtig bei euch, ne?
Ja,
also Game Jam gewonnen, das Funding secured, das ist ja ein guter Start auf jeden Fall.
Ja, ich habe auch immer noch ein bisschen Angst, weil ich nicht weiß, wo der Haken ist. Bisher läuft es zu gut. Aber wir sind ja auch noch nicht, wir haben ja noch nicht lange die Sachen am Laufen, also es ist ja erst seit August, also seit 3 Monaten.
Genau, ich glaube, ich hatte dich gerade unterbrochen, du wolltest, glaube ich, noch was zu Cartmancy sagen, oder?
Ich wollte nur sagen, dass es halt die haben auch ein eigenes Organisationsteam, die halt auch den Kickstarter aufgestellt haben und auch das, die ganze Werbung machen und so. Also das müssen wir selber zum Beispiel nicht machen.
Ah, okay, das ist natürlich ein großer Pluspunkt, weil was ich so mitbekomme, ist, Kickstarter frisst sehr viel Zeit mit den ganzen Stretch Goals und Leuten Sachen schicken und wenn man da ein bisschen von loslösen kann, ist das, glaube ich, ganz gut, oder?
Ja, auf jeden Fall. Außerdem ist es ganz spannend, mal einen Kickstarter mitzuerleben, wo man nicht Angst hat, dass die ganze Existenz davon abhängig ist, sondern halt mal zu schauen, okay, funktioniert es oder funktioniert es nicht? Natürlich hoffen wir, dass es funktioniert, aber wenn es nicht funktioniert, dann ist es kein Weltuntergang für uns.
Ja, ich hoffe natürlich auf das Beste und bin bin gespannt. Ich werde da in 4 Tagen auf jeden Fall auch nochmal auf die Seite gucken. Aber ich denke mal, wenn das klappt, dann wird man es auch von euch über Social Media mitbekommen.
Das auf jeden Fall.
Kommen wir zum nächsten Win, der gerade auch schon benannt wurde, zum Funding. Ich glaube, dazu wird ja auch immer ein bisschen was ausgeschrieben, wo zumindest so ein Elevator Pitch und der Name bekannt ist. Vielleicht kannst du das zumindest dazu erzählen, weil ich weiß, da ist wahrscheinlich dann noch alles ein bisschen secretive. aber was darfst du uns denn, kannst du uns denn zu Ritual of Raven erzählen?
Ja, ich kann euch schon ein bisschen was erzählen. Also wir sind auch noch gar nicht so weit, weil wir uns ja jetzt für die Prototypenphase beworben haben und noch nicht für die Produktionsphase. Deswegen müssen wir selber noch den Prototypen überhaupt erst machen. Und da kann sich ja immer noch ein bisschen was ändern. Aber im Großen und Ganzen ist es auch wieder Pixel Art Style. Da kann ich dir auch gerne, glaube ich, noch ein Bild einfach mal schicken, wenn du möchtest.
Gerne.
Wie es jetzt gerade so aussieht. Er ist auch einfach erstmal so ein Mockup von einem Screenshot. Und das ist eine Art Farming-Game, aber ein Magical-Farming-Game. Also man kommt in einem Dorf an und findet ein Zauberbuch und weiß aber nicht mehr, wem dieses Zauberbuch gehört. Und nach kannst du halt Pflanzen anbauen und die dann halt auch ernten. Und dadurch schaltest du halt neue Zaubersprüche frei in dein Zauberbuch. Und mit diesen Zaubersprüchen lernst du so ein bisschen zu programmieren. Also es soll so in die Richtung von Scratch gehen. Ich weiß nicht, das kannst du auch verlinken oder keine Ahnung. Und damit kannst du halt so Befehle programmieren, die du dann kleinen Golems geben kannst. Und die kleinen Golems befolgen dann halt deinen Befehlen. Also du kannst zum Beispiel sagen, okay, immer wenn die Pflanzen trocken sind, dann sollst du sie gießen. Und dann automatisierst du das so ein bisschen, halt dieses Farming-mäßige. Aber es soll nicht so sein in Richtung Stardew Valley, dass man 100 Stunden drin spielen kann und noch mehr, sondern es soll so zwischen 5 und 6 Stunden gehen und auch eine Story haben und auch Progress in die Richtung, dass du halt immer mehr Golems findest und die helfen dir dann auch auf deinem Weg.
Super cool. Also das finde ich total clever Idee, das zu kombinieren mit dieser mystischen Kreatur, die ja auch, also so, wer sich damit ein bisschen befasst hat und oder dieser Golem-Geschichte, die kriegen ja, glaube ich, einen Zettel mit einer Aufgabe oder sowas in den Mund gelegt und müssen die dann ausführen. Also es ist ja perfekt. Und ich glaube, es gibt da sogar, ich habe mir damit mal befasst, irgendwie eine Connection zwischen der Idee des Roboters und des Golems. Also das ist sogar so eine historische Connections da irgendwie dann zu Programming irgendwo hat. Also total.
Ich sag gerne nochmal ja. Das war genau das, was wir uns dabei gedacht haben.
Ah, okay, super. Ja, mega. Das heißt, ihr habt jetzt eine Prototypenförderung gemacht, da gibt es einen Prototypen dann in absehbarer Zeit irgendwann und dann wollt ihr damit auf Publisher-Jagd gehen oder ist es was, wo ihr sagt, ihr wollt noch eine Produktionsförderung dafür securen? Gibt es da schon Pläne oder sagst du, das ist erstmal, wir machen jetzt mal einen Prototypen und dann gucken wir?
Also unser Plan ist bisher, dass wir dann eine Produktionsförderung beantragen, aber man weiß halt nie, ob wir dann doch einen Publisher suchen. Bisher ist es aber noch nicht so unser Plan, weil wir gerne ein bisschen unabhängig sein wollen fürs erste Spiel. Genau, und wir fangen jetzt wahrscheinlich erst so ab Dezember richtig damit an. Also wir haben jetzt so ein bisschen schon angefangen, aber Vollzeit wird dann, also Vollzeit in Anführungsstrichen, nicht 40 Stunden, wird dann an dem Spiel gearbeitet und dann wollen wir so bis Juli dran arbeiten, hoffentlich. Man weiß ja nie, es ist ja immer ein bisschen schwierig mit der ganzen Planung.
Mit Videospielen allgemein, ja. Ich sehe da so ein leichtes Pattern. Ich weiß nicht, ob du da was zu erzählen möchtest, aber gerade bei Cartomancy kommt das ja danach auf und im Namen ist ja auch das Wort Spell drin. Aber vielleicht ist es ja auch ein Theme. Gibt es da irgendwie, habt ihr eine Connection zu so, weiß ich nicht, zu so magischen, spirituellen Sachen? Ist das irgendwie ein Thema, was euch super interessiert? Oder war das einfach nur, ja, ist cool und wir wollten das mal einfach mit aufgreifen?
Wir haben ehrlich gesagt ganz viele Namen hin und her jongliert und wir fanden es halt einfach schön, so einen magischen Garten zu haben, weil es eher in Richtung, also Programmieren ist für uns so die Programmiermagie, dass es halt so ein bisschen magisch ist. Und da man halt auch so ein bisschen Farming macht, dass es halt so gardenmäßig ist und auch die Pflanzen wirklich kennenlernt. Also es sind nicht einfach, also es werden auch irgendwelche Pflanzen drin sein, die es nicht wirklich gibt, aber es werden auch Pflanzen drin sein, die man halt wirklich sammeln kann und auch ein paar Informationen dazu, dass man die auch im echten Leben theoretisch sammeln könnte, weil ich so ein bisschen Pflanzen-Fan bin und auch so Kräutersachen und sowas gerne lese und mich da ein bisschen weiterbilde. Deswegen passt es da ganz gut. Aber unser Spiel wird Ritual of Raven heißen. Bisher. Es ist der Work-in-Progress-Name.
Finde ich total spannend. Und auch die Verbindung quasi mit so Real-Life-Lore oder Real-Life-Knowledge, dass man sich da erarbeiten kann. Super, also ich merke schon, da ist ganz viel in den Startlöchern, ganz viele Projekte bei euch und ich glaube, wir können da auf eine rosige Zukunft hinschauen. Jetzt habe ich zum Ende immer so eine Quick-Fire-Round an Fragen für meine Gäste.
Okay.
Bist du bereit?
Ich bin mir nicht sicher, aber mach einfach.
Alright, und zwar fange ich immer als allererstes mit einer bösen Frage an. Okay. Und zwar, was ist eine Sache, die du an deinen Job, an deiner Berufung so total nicht leiden kannst, die du hast, wo du sagst, boah, am liebsten würde ich das gar nicht mehr machen.
Den ganzen Tag vorm PC sitzen. Das finde ich am schlimmsten.
Ja, nee, auf jeden Fall nachvollziehbar. Dann andersrum, eine schöne Frage vielleicht, was ist etwas, was du so richtig liebst an deinem Beruf?
Wenn ich irgendwas in Unity zusammenbauen kann und sehe, dass es funktioniert. Also vor allem, wenn die Programmierer müssen das ja, oder Programmiererin muss es ja erstmal machen. Aber wenn ich es dann zusammen geskriptet habe und es ein richtiger Ablauf ist, dann finde ich es immer richtig schön, weil es sich so anfühlt, oh, da ist was, was ich mir ausgedacht habe, wo die anderen mitgeholfen haben und das alles zusammen zum Leben erweckt wurde.
So ein bisschen Magic, ne?
Ja.
Super. Dann die dritte Frage im Bunde. Wenn du eine Sache an jemanden, eine Person, die jetzt gerade gesagt hat, boah, ich möchte auch unbedingt was mit Videospielen machen, später, wenn ich erwachsen bin, wenn ich groß bin, wenn ich fertig mit dem Studium bin, was würdest du da gerne weitergeben? Also es kann ein Ratschlag sein, eine Empfehlung für ein Buch oder für einen coolen GTC-Talk. Was würdest du da an vielleicht auch dich selber in der Vergangenheit abgeben als Empfehlung?
Ich würde sagen, man muss nicht warten, bis man irgendwie studieren kann oder fertig ist mit dem Studium, sondern man kann einfach jetzt direkt anfangen. Es gibt so viele Tutorials auf YouTube. Man kann sich auch so viele Sachen runterladen. Es gibt zum Beispiel Bolt für Unity. Das ist auch umsonst. Da kannst du einfach Sachen zusammen programmieren, obwohl du nicht richtig programmieren können musst. Und kannst halt schon jetzt Sachen zum Leben erwecken. Und die ersten Spiele werden auf jeden Fall scheiße sein. Das kann man einfach so sagen. Aber sie werden immer besser. Und besser jetzt anfangen als erst in einem Jahr.
Sehr, sehr schöne abschließende Worte. Ich habe aber noch, das ist jetzt was Neues, eine vierte Frage im Bunde, weil ich vor einiger Zeit auf einen anderen Podcast gestoßen bin und mir da jetzt die Idee klaue. Und zwar ist die Frage, was machst du denn noch so? Also du hast gerade schon so ein bisschen was erzählt. Ich glaube, VideospieleentwicklerInnen tendieren dazu, sich sehr viel so ihr Leben um das Entwickeln von Spielen und Spielen von Spielen aufzubauen. Aber wenn du mal gerade nicht Videospiele spielst und entwickelst, was machst du so mit deiner Freizeit?
Ich gehe gerne zum Yoga, weil ich gemerkt habe, dass ich sonst sehr viel Rückenschmerzen habe vom Computer sitzen. Und ansonsten lese ich gerne Bücher halt wirklich, die sich um Pflanzen drehen. Das klingt ein bisschen nötig. Aber ich lese zum Beispiel von Wolf-Dieter Stoll, da geht es dann um die ganzen heimischen Pflanzen aus dem Norden. Oder irgendwie, wie sich Bäume untereinander kommunizieren und wie Pilze dabei helfen können. Das ist irgendwie sowas. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, wann es angefangen hat. Ich glaube, vor 2-3 Jahren. Und seitdem bin ich voll der... ich liebe es einfach, ja. Es ist so spannend.
Hast du denn auch selber Pflänzchen dann zu Hause? Also bist du so eine kleine botanische Ecke in der Wohnung oder liest du nur drum?
Nee, ich habe auch Pflanzen. Also ich wohne ja hier in der WG und wenn man hier reinkommt, dann sieht man wirklich sehr viele Pflanzen und alle davon sind meine. Ich glaube, ich habe so um die 20 oder 25 Pflanzen hier rumstehen in der ganzen Wohnung.
Ach, mega cool.
Ja.
Also hört sich auf jeden Fall nach einem gesunden Ausgleich und eine gesunde, Beeinflussung auch von Hobbys und Arbeit. Also ich merke da ja schon Parallelen. super, super cool. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Zoe, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass du da warst.
Ja, danke, dass ich da sein durfte.
Ich bin total gespannt, was da noch alles kommt und was man da in naher Zukunft dann von euch spielen kann und wünsche auf euch auf jeden Fall sehr viel Glück.
Dankeschön. Wir sind auch gespannt, wie es weitergeht. Also ist alles so neu.
Das war's für diese Folge Playtwork. Wie immer könnt ihr alle wichtigen Links wie Zoes Twitter-Account oder die Seite von Spellgarden Games in der Folgenbeschreibung finden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und seid auch bei der nächsten Folge mit dabei.